Er weiß, was wir alle brauchen. Ja, wir wollen ja alle zum Ziel kommen. Was nützt es, wenn wir nur schöne Lehre haben? Und viel Wissen im Kopf haben. Und doch gibt es keine Änderung in unserem Leben und die Gemeinde geht nicht voran und das geht auch nicht. Und auch Hebräerbrief sagt uns so klar, wir brauchen die Verwirklichung von dem, was wir glauben, was wir wollen. Und wir brauchen auch den Beweis, gell? Wenn wir keinen Beweis haben, nur das Wissen haben, dann nützt es uns gar nicht. So, lobe den Herrn. Habt ihr eine gute Zeit gehabt heute Morgen? Ja? Amen, wirklich?
Amen.
Nur der Otto sagt Amen. Aber ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Gott ist gnädig, ja.
Amen.
Ja, lass uns zusammen beten. Bitte, jeder kann beten.
Amen.
Und in jeder Sprache, auch auf Französisch, ja, können wir alle beten zum Herrn, ja. Amen.
Wir loben dich, Herr, für die neue Versammlung, Herr.
Amen.
Amen. Herr, wir beten, dass du uns allen Kapazität gibst, dein Wort zu hören, Herr. Amen. Es aufzunehmen und dass dieser Same auf gutem Boden fällt von uns allen, Herr. Amen. Herr, rüste uns aus, dieses Wort umzusetzen, Herr. Herr Jesus, ja. Wir wollen nicht nur hören, sondern es auch tun. Danke, Herr, du bist unser Brandopfer, dieses Wort umzusetzen.
Amen.
Herr, wir loben dich für diese Konferenz.
Amen.
Danke dir für alles, was du zu uns schon gesprochen hast.
Amen.
Gib uns Ohren, deine Stimme auch heute Abend zu hören.
Amen.
Ja.
Oh Amen. Wir danken dir für dein Reden, Herr. Danke, dass du ein sprechender Gott bist, Herr, dass du der Lebendige bist, Herr, und dass du auch an der Konferenz uns allen erschienen bist, Herr. Herr, bitte bewirke doch auch jetzt, dass dein Wort unsere Seelen verändert, Herr. Dass unsere Seelen ganz umgewandelt werden, dass wir dir mehr entsprechen, Herr. Ja, dass dein Wort das tut, wozu es ausgesandt wurde, Herr. Amen. Herr, wir loben dich für dein Wort und wir wollen es wirklich schätzen, Herr. Wir danken dir, dass du zu uns redest heute, Herr. Amen.
Ja, Amen. Amen. Danke, Jesus.
Danke, Herr. Yes. Ja. Wir beten, dass dein Wort in unserem Herzen Frucht bringt, Herr.
Amen.
Herr, dass du dieses Wort in unser Herz hineinpflanzt, Herr.
Amen.
Herr, dass du von diesem Acker eine gute Frucht bekommst,
Amen.
Herr. Amen. Herr, wir danken dir für dein Sprechen.
Amen.
Herr, und wir beten auch, segne die Versammlung heute Abend und rede mit uns, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Ja. Herr, wir beten, dass du uns ganz bereit machst, bis du kommst. Herr.
Amen.
Alle Lektionen lernen, die du uns in dieser Zeit gegeben hast. Herr.
Amen.
Herr Jesus, danke, dass du uns trainierst, Herr. Dass du uns voranbringst, Herr. Dass du uns so viele praktische Punkte gezeigt hast, Herr. Herr, wir beten, dass ja, diese Punkte nicht einfach wieder aus unseren Herzen verschwinden, sondern du durch den Heiligen Geist uns immer weiter daran erinnerst.
Amen.
Amen. Ja, Heiliger Geist, bring uns ganz in die Wirklichkeit deines Wortes
Amen.
Hinein.
Amen.
Amen.
Ja, Herr, wir danken dir für einen guten eingepflanzten Samen. Nimm dein Wort mit Sanftmut an.
Amen.
Damit es auch Frucht bringt in unserem Leben.
Amen.
Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns auch an alles erinnern wird.
Amen.
Ja, wir danken dir, dass du auch uns helfen wirst, die Werke zu verbringen. Den Glauben mit. Ja, wir loben dich.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Herr, wir danken dir auch für die Ermahnung in Jakobus 5,9, dass wir nicht gegeneinander murren sollen oder seufzen sollen. Du hast uns ja gesehen, wie im 16. Psalm, im 3. Vers, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Wohlgefallen. Lass uns das immer im Bewusstsein haben, dass wir vor dir Herrliches sind, auch wenn wir uns das manchmal nicht so einfach vorstellen können, aber in deinen Augen sind wir die Herrlichen. Und wir danken dir, dass wir die Wege, die wir mit dir jetzt einschlagen dürfen, dass die gesegnet sein werden. Du hältst uns beieinander, du segnest uns und wir bitten dich um diesen Spätregen, den wir jetzt brauchen. Das ist alles frei. Amen.
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 Oh Herr, verstärke uns alle auszuharren, bis du kommst.
Amen.
Herr, gehen, dass wir Geduld haben, bis die Frucht reif ist.
Amen.
Segen auf dein Wort heute Abend.
Amen.
Herr, wir möchten wirklich Acht geben, wie wir hören. Herr, Amen.
Oh Herr, gib uns alle Gnade, geduldig zu sein. Seid darum geduldig, Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig darüber, die den Früh- und Spätregen empfängt. Oh Herr, lass es heute Abend nochmal regnen, Herr Jesus. Diese und dein Same in unsere Herzen hinein. Und aufgeht und Frucht bringt. Dass es dort einen guten Boden vorfindet.
Amen.
Ja. Herr, wir wollen auch mit Ausdauer Frucht bringen.
Amen.
In dieser kurzen Zeit. Amen. Amen.
Ja, Herr Jesus.
Amen. Amen. Lord, we thank you for your living word. We pray that we would have ears to hear, and we pray that our heart would be open, that your word would sink into good soil. Oh, Amen. Lord, that we could obey your word by mixing your word with faith. It would be a practical word to us that we could apply and we could live by. Man shall not live on bread alone, but on every word. Amen. It's out through your mouth. May we eat your word as we receive it, oh Lord, and not wrestle with your word, but receive it with meekness. Oh Lord, we humble ourselves under your mighty hand that you would be merciful to us to speak again and hear and obey your word. Amen.
Amen.
Seid auch ihr geduldig, befestigt eure Herzen, weil das Erscheinen des Herrn nahe gekommen ist. Herr, wir möchten, dass unsere Herzen fest an dir halten, Herr. Herr, wir wollen dein Erscheinen mit Sehnsucht und Liebe erwarten, Herr. Mach uns geduldig und nicht weggehen von dir.
Amen.
Amen. Yes, so we expect your appearing by faith.
Amen.
Thank you that your coming is soon, Lord Jesus.
Amen.
Pray that you'd use this meeting tonight, this time. Prepare the ground in our hearts to receive your word with meekness, Lord.
Amen.
This implanted word that is able to save our souls.
Amen.
Lord, we pray after this meeting, our hearts would be even more established, Lord.
Amen.
And our faith would be even more strengthened, Lord Jesus. You give us much endurance, Lord. Teach to really bear with long suffering, Lord, for your people, Lord.
Amen.
To ever intercede for the Father's kingdom to come onto this earth, Lord.
Amen.
Holy, use this time to train us tonight to be your bride and also the heavenly army, Lord.
Amen.
Really come down with you when it's time to judge this earth, Lord Jesus.
Amen.
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 Amen. Amen. Vater, in deinem Sohn und durch den Geist, nehmen wir diesen wunderbaren Eingang zu dir. Mit Demut und Sanftmut bereit sind, dein Sprechen aufzunehmen und zu vermengen, dein wunderbares Wort, wirksames Wort, so lebendig, so wirksam, sogar scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Lass es durchdringen in unsere Herzen, so wirksam, damit wir alle geheilt werden und gestärkt werden, voranzugehen, dein wunderbares Ziel und Willen zu erreichen, zu erfüllen auf dieser Erde.
Amen.
Wir beten für alle Heiligen. Wir danken dir für alle Gläubige, alle Heiligen in Zion. Ja, erbarme dich uns, schenke uns viel Gnade, damit wir gemeinsam gegenseitig ermutigen, ja, gemeinsam voranzugehen. Ja, uns vorzubereiten für deine Wiederkunft, Herr Jesus.
Amen.
Dass unser Vater zufriedengestellt wird. Amen. Segne unsere Gemeinschaft wieder heute Abend.
Amen.
Fühle uns mit dem Heiligen Geist. Und wir danken dir für diese ganze Zeit, für alle Brüder, alle Geschwister und allen Gemeinden.
Amen.
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 Amen. Aber Vater. So, lob den Herrn. Eigentlich, die Brüder haben bestimmt schon alles gesagt, was Jakobus geschrieben hat. Ich möchte eigentlich lieber heute Abend hören, was ihr alle empfangen habt und was der Herr zu euch gesprochen hat. Das wäre eigentlich sehr gut. Doch. Amen. Wir merken alle und wir haben alle gesehen, wie praktisch Jakobus Brief ist für uns. Ich möchte es praktizieren. So viel müssen wir lernen. Der Herr ist so reich und wir haben so viel Mangel. Wenn wir unseren Mangel nicht bekennen und nicht erkennen, dann wie können wir vorangehen? Sogar Petrus hat das Wort fleißig benutzt. Seid fleißig, diligent. Wir sind in vielen Dingen fleißig. Ja, der Hausarbeit und vielen Dingen, allem im Geschäft, in dem Familienleben und so weiter, waren wir alle so fleißig. Warum denn nicht geistlich? Umso mehr müssen wir in den geistlichen Dingen, göttliche Dinge, brauchen wir Übung. Wenn wir nicht üben, und fleißig üben, dann werden wir nicht erlangen. Dann werden wir nicht zum Ziel kommen. Ihr seid so fleißig, leibliche Übungen zu machen, oder? Macht Übungen jeden Tag. Warum machen wir nicht geistliche, göttliche Übungen? Übe euch in der Göttlichkeit, sagte das Wort. Ich sehe die Kinder. Sie sind so fleißig in vielen Dingen. Im Sport sind sie fleißig, im Computer täglich, alle Zeit. Aber wenn es zur Bibel lesen, dann sind sie plötzlich faul geworden. Dann haben sie keine Lust, die Bibel zu lesen. Und meinst du, wir, die wir älter sind, besser sind als die Kinder? Ja. Das heißt, wir haben nicht die wichtigsten Wünsche in unserem Herzen. Wir sagen, Herr, wir wollen Erstlingsfrucht sein, aber dann sind wir faul. Geistlich faul. In allen Dingen sind wir alle fleißig. Und daher müssen wir lernen. Es ist wichtig, zu üben. Geistliche Dinge sind nicht anders im Prinzip wie das menschliche Leben. In allen Dingen seid ihr fleißig, sogar wollt ihr eins bekommen. Ja? Wollt ihr ein Cum Laude bekommen? Summa Cum Laude oder was Cum Laude, ist egal was. Aber in geistlichen Dingen sind wir sehr lässig und nachlässig. Vergessen zu beten, haben keine Zeit, das Wort zu lesen, beten zu lesen. Ja. Wir machen Übungen. Aber übt ihr euch auch, demütig zu sein vor dem Herrn? Alles zu entleeren. Das ist eine Übung. Ihr übt die Muskulatur, damit ihr stark seid. Muskelübungen, ihr macht Gymnastik und so weiter. Training. Dann habt ihr eure Knie geübt, zu beugen vor dem Herrn. Der Herr sagte, das Wort sagte, alle Knie müssen sich beugen. Paulus sagt, und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, Vater der Herrlichkeit. Ja. Wir müssen lernen zu beugen vor dem Herrn. Zu beugen hat eine wunderbare Bedeutung. Es bedeutet, wir beugen uns. Wir sind nichts. Wir geben ihm die Ehre. Wir demütigen uns vor dem großen, lebendigen Gott. Er ist ja Gott. Nicht nur mit dem Mund bekennen. Natürlich bekennen wir müssen wir. Wir müssen bekennen. Aber beugen müssen wir auch. Heute Morgen hast du deine Knie gebeugt vor dem Herrn. Jeden Tag beuge ich meine Knie vor dem Herrn. Es ist nicht ein Praktiken, nein. Sondern ich möchte dem Vater zeigen, ich möchte mich demütigen vor dem Vater. Als sie beim Strand waren, dort wahrscheinlich in Ephesus, bevor Paulus weggegangen ist, dort haben sie nicht nur gebetet, sondern haben sie alle auf den Knien gegangen und haben gebetet. Und ich meine nie so dieses Praxis machen, nein. Jede Praxis, jede Sache, was wir machen, hat eine tiefe Bedeutung. Dass wir uns demütigen vor Gott. Er ist Gott. Er ist Gott. Das ist eine Übung. Fleißig zu üben. Selbst in kleine Dinge üben wir. Das ist gesund, das macht uns gesund. Ja. Sonst sind wir alle hochmütig, stolz, wir denken, wir sind besser. Das viel Wissen macht uns nicht besser als die anderen. Nein. Und daher, Jakobusbrief ist wichtig für uns alle. Stellt uns bloß und ganz am Ende. Was meinen Sie, warum hat Jakobus in Kapitel 5 wieder über die Reichen geredet hat? Bist du reich? Ich möchte euch eine Frage jetzt stellen. Okay, frage ich andersrum. Seid ihr sehr arm? Martin, bist du ein armer Mann?
Nein.
Nein, also das heißt, du bist reich. Zwar nicht Milliardär, auch nicht vielleicht ein Millionär, aber du hast alles in Überfluss, was du brauchst.
Richtig.
Aber Reichtum geht es nicht nur um Geld. Es gibt auch andere Reichtümer. Auch im geistlichen Sinn habe ich so viele Leute gesehen, die denken, sie sind so reich an Wissen, reich an Erfahrung, dann prahlen sie auch. Sie wollen Macht haben. Es gibt verschiedene Arten von Reichtum. Selbst wenn wir nichts haben, denken wir, ja, wir sind besser als die anderen. Jeder ist reich an irgendetwas. Aber hier Reichtum ist gefährlich. Jakobus ist nicht gegen reiche Leute, nein. In der Schrift gibt es auch gute, reiche Leute. Könnt ihr eins nennen? Wie ist es mit
Abraham.
Abraham natürlich, ja? Das ist richtig. Wer hat das gesagt? Abraham war sehr reich. Aber der Reichtum hat ihn nicht berührt. Woher wissen wir das? Er hat alles. Er ist sogar angekommen ins Kanaan. Aber dort hat er ein Zelt gebaut. Wir würden ein Palast bauen, okay? Aber er hat ein Zelt gebaut und wohnen dort im Zelten. Warum? Hebräerbrief Kapitel 11 hat uns erklärt, was sein Herz nicht daran hängt und er weiß, das ist es nicht, was ich will. Ich suche nach einer Stadt mit Fundament, dessen Bauer und Architekt ist Gott selbst. Er möchte die Stadt, diese wunderbare Stadt, die Stadt des lebendigen Gottes. Er möchte dieses himmlische Jerusalem haben. Danach schaut er. Wir sagen, wir wollen das himmlische Jerusalem haben, aber doch unser Herz hängt noch so viel an irdische Dinge. Wir begnügen uns nicht mit einem kleinen VW, ja? Sondern wir wollen ein BMW. Ich möchte eine Porsche. Was ist das? Ich meine nicht, bitte, kaufe ich ein Toyota oder... Das meine ich nicht. Nein, alles ist da, du kannst es haben. Aber es soll dein Herz nicht befangen, nicht binden. Am Ende ist es ein Götze für dich. Wir wollen Bequemlichkeit haben. Wir wollen Luxus haben. Ja, ist okay. Aber es muss nicht dein Herz ganz einnehmen. Das ist sehr gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Die ganze Schrift warnt davon. Die ganze Schrift warnt. Der Herr war davor. Der Herr selbst war ein Beispiel. Er war Gott. Alles gehört ihm in diesem ganzen Universum. Er hat sie alles geschaffen. Und Gott hat ihn sogar, Jesus, gell? Jesus, Gott hat ihn zur Erde über alles gemacht. Aber was hat er gewählt? Philipper 3, Entschuldigung, Philipper 2 hat es so deutlich gesagt, er hat alles beiseite gemacht. Er hat sich arm gemacht. In 2. Korinther 8, Vers 9. Ja, kann jemand das für uns lesen? Ja, das war das Beispiel unseres Herrn. Und von ihm, ich hoffe, dass ich lerne und dass wir alle lernen.
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet.
Ist das nicht wunderbar? So ein Beispiel, das ist Gnade. Das ist Gnade, es ist eine große Gnade für ihn, dass er so reich war. Also sein Reichtum haben wir gar keine Ahnung, wie reich. Er war nicht nur ein Trillionär, sein Reichtum. Also, das kann man nicht messen, okay? Unmessbar, kann man sagen. Das ganze Universum gehört ihm. Aber er war bereit, das alles zu lassen. Und arm zu werden, damit wir reich werden. Aber reich werden nicht an irdischen Dingen, an materiellen Dingen. Aber materiellen Dingen wird Gott uns sowieso geben. Gell? Aber damit wir reich werden an Gott, sagt die Schrift. Wir sind reich an materiellen, weltlichen Dingen, aber arm an Gott. Wie viel Gott haben wir gewonnen? Wie viel von ihm? Von seiner Natur, von seinem Wesen haben wir alle gewonnen. Habt ihr jemals ein bisschen mal gewogen oder eine Bilanz machen? Wie viel kenne ich ihn? Paulus sagte nicht, dass ich schon erreicht habe. Für ihn, das, was er schon gewonnen hat, war gar nicht ausreichend. Nein, er möchte weitergehen. Er möchte noch mehr von Gott gewinnen, von Christus gewinnen. Reich an Gott. Ehe er so reich war, das war ein wunderbares Beispiel für uns. Er hat alles gelassen. Und sich selbst arm gemacht, damit wir reich werden. Ja. Alle, die in der Bibel sind, die den Herrn lieb haben, sie waren bereit. Im Neuen Testament lesen wir selbst Petrus, ja, Johannes, Jakobus, Philippus. Sie waren nicht reich, aber ja, ihr Reichtum besteht aus einem Boot und ein paar Fischnetz. Und, ja, das war ihr Lebensunterhalt. Das hat gereicht für sie. Aber sie waren bereit, das alles zu lassen. Natürlich, ich gebe zu, es ist einfach ein altes Boot da mit Netz und so weiter zu lassen, ja? Anstatt ein Bankkonto mit 1 Milliarde Dollar. Aber immerhin haben sie gelernt. Hat nicht Petrus gesagt, und was bekommen wir, Herr? Wir haben unser Geschäft verlassen, wir haben Vaters Haus gelassen, wir haben alles gelassen. Und was bekommen wir? Was bekommen wir? Warte nur, wenn der Herr zurückkommt. Ja. Das ist das Prinzip dort. Abraham musste alles lassen. Aber denke nicht, ja, dann am Ende bin ich ein arme Maus. Nein, Abraham hat alles gelassen, aber der Herr hat mehrfach ihm gegeben. Nein, Gott ist niemandem schuldig. Aber wir müssen lernen, alles, was der Herr uns gegeben hat, wir sind, ist nicht für mich zu genießen, damit ich so ein schönes Leben führen kann. Nein, sondern damit wir alle ein guter Haushalter sein können, üben, ein guter Haushalter zu sein, alles zu benutzen für das, was unser Herr es benutzen will. Wir sind, es gehört nicht uns. Natürlich, es gehört uns, aber auch nicht uns. Wir betrachten uns als ein Haushalt Gottes. Ja. Sei nicht so wie die Leute der Welt. Am Ende mit viel Geld sind sie alle verdorben. So verdorben, ich sage euch, warum ist die Regierung hier in den USA so von Präsidenten zu allem Bereich von der Regierung, sie sind alle verkauft, haben sich selbst verkauft mit viel Geld. Und am Ende sind sie Sklaven geworden und muss alles tun, was der von dem sie das Geld so viel empfangen haben, da müssen sie ihre Sklave sein. Sei vorsichtig. Wenn der Herr dir viel gibt, du sollst es lernen, klug sein, zu benutzen von diesem, wie der Herr gesagt hat, von dem Mammon der Ungerechtigkeit. Dieses Mammon ist an sich selbst nicht gerecht. Meinst du, der Herr hat Mammon erfunden? Ah, Clemens, hilf mir. Wer hat Mammon erfunden? Who invented money?
Satan.
Gott?
Der Mensch.
Der Mensch? Und wer hat den Menschen inspiriert?
Der Teufel. Und die
Erfahrung gegeben, dass sie Geld also machen soll?
Der Teufel.
Ja, natürlich. Deshalb heißt es Mammon der Ungerechtigkeit. Und der Herr hat gesagt, in allen Evangelien, Matthäus Evangelium, aber Lukas Evangelium in diesem Sinn gefällt mir besser, weil er gleich dort, Lukas redet viel davon. Gell? Niemand kann zwei Herren dienen. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Wem? Wer sind diese zwei Herren? Natürlich, einer ist der Herr. Ja? Ich kenne nur einen Herrn. Ja? Aber der andere Herr ist Mammon. Vielleicht haben wir nicht in unseren Herzen dran gedacht. Man sagt, nichts berührt die Menschen so sehr, wie wenn du ihre Tasche berührst. Wenn es an die Tasche geht, und besonders an das, was in deiner Tasche ist, dann funktioniert es.
Dann hört der Spaß auf.
Ja. Wie sagt man auf Deutsch nochmal, Martin?
Dann hört der Spaß auf.
Ja, dann hört der Spaß auf. So sagen auch die Deutschen, gell? Warum denn?
Deine Existenz.
Bitte sage uns, Martin.
Da geht es an die Existenz und an die Sicherheit und an ja, die Identität. Man denkt, das, was ich habe, das bin ich. Man hält seine Sicherheit, da hängt man davon ab. Du hast, was du bist, so ungefähr. Ne? Oder du bist, was du hast.
Das ist wahr. Danke, Martin. In anderen Worten, wie der Herr gesagt hat, dieser Mammon der Ungerechtigkeit ist unser Herr. Und wer ist hinter diesem Mammon? Es ist der Ungerechte selber, der Satan selber. Wenn wir dem Mammon dienen, dann dienen wir dem oder dem, der hinter dem Mammon steckt. Ja. Der Herr sagt das sehr klar. Und Paulus sagt, die Liebe, Geldliebe ist der Wurzel. Er sagt, es ist eine Wurzel. Nein, es gibt ja nur eine Wurzel. Ist der Wurzel aller Bosheit. Er hat was gesehen, er hat durchschaut. Und wenn wir auch durchschauen werden oder können oder haben, wir haben durchgeschaut, dann bist du ein weiser Mann, der weiß, wie du umgehst. Reich zu sein an sich ist nicht die Bosheit. Ja, es gibt auch in der Bibel zum Beispiel wie Zacchaeus. Kennen Sie Zacchaeus? Er war nicht so hoch, ja, er war ein kleiner Mann. Und er konnte den Herrn nicht sehen, er hat nur über den Herrn gehört. Er ist hochgeklettert an einem Baum und möchte Jesus sehen. Und weil er ein Herz hat für den Herrn. Und der Herr hat ihn schon längst gesehen. Dieser Zacchaeus. Er war bestimmt schockiert, weil er kennt meinen Namen. Komm her, ich möchte bei dir zu Hause Mittagessen oder Abendessen, ich bin nicht sicher. Aber was war das Endergebnis? Es war wunderbar. Sagt es mir. Ich sehe Clemens gerade da. Er hat sich völlig geändert. Und das Erste, was er bekannt hatte und was er zu dem Herrn gesagt hat, ist was? Ja?
Er hat viel ungerecht.
Lukas 19 sagen, ja? Bitte lies es uns vor. Lukas 19, ja. Er war ein reicher Mann. Er steht gerade dort geschrieben. Das heißt, ja, der Herr hasst nicht die reichen Leute. Bitte denke nicht, wenn du reich bist, der Herr hasst dich. Nein. Aber der Herr möchte ihn retten.
Amen.
Ja, bitte, liest du uns.
Lukas 19, Vers 8.
Ja?
Genau, Vers 8. Zachäus aber trat hin und sagte zu dem Herrn, sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, gebe ich es vierfach zurück.
Was sagt der Herr?
Der Herr sagt, heute ist diesem Haus Rettung zuteil geworden.
Wow, das ist der Ausdruck der Errettung.
Amen.
Das ist Errettung. Das ist eine wunderbare Errettung. Der Herr muss unser Herz retten von Habgier. Habgier und Habsucht ist ein Götzendienst. Das Götzendienst. Und dann gibt es auch ein anderer reicher Mann, Josef von Arimathea. Und als Jesus gekreuzigt wurde, er, der ein reicher Mann war, der ist gekommen und hat sein Grab, ein reicher Grab, muss ein schöner Grab sein gewesen. Sogar er hat das vorbereitet für sich selber. Gell? Für wen sonst? Hat er das dem Herrn gegeben. Und dann kommt auch der Nikodemus, der auch nicht gerade arm war. Ja, das ist auch ein reicher Mann. Er hat so viel Myrrhe gebracht, um den Herrn dort zu begraben. So wunderbar, so. Beim Tod des Herrn sind zwei reiche Leute dabei, um in seine Beerdigung zu helfen, zu tun. Das kann kein armer Mann tun, sicherlich nicht. So, der Herr braucht auch reiche Leute, warum denn nicht? Aber wir müssen den Herrn lieben. Alles, was uns gehört, es ist vom Herrn uns gegeben, aber gegeben ist nicht das richtige Wort, sondern anvertraut. Anvertraut. Oh Herr, anvertraut von Mammon der Gerechtigkeit. Kannst du Lukas Kapitel 16 lesen? Du bist ja in Lukas Evangelium. Ja. Lukas Evangelium, Kapitel 16, 9 bis 11. Kannst du das vorlesen?
Ja. Lukas 16, Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, damit sie, wenn es damit zu Ende ist, euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Oh. Wenn ihr darum nicht treu gewesen seid mit dem ungerechten Mammon, Wer will euch das Wahrhaftige anvertrauen?
Amen. Schätzt ihr dieses Wort vom Herrn?
Ja.
Nicht?
Doch.
Gehört euch das Geld?
Nein, anvertraut.
Anvertraut das Wort. Der Herr kommt bald. Wenn er kommt, wenn du einige Millionen im Konto hast und es wird zu nichts, dann wird der Herr sagen, und was hast du mit diesem Geld gemacht? Meinst du, der Herr wird dich nie fragen? Für den Herrn, dieses Geld ist das Geringste. Der Herr braucht ja kein Geld. Aber ich habe in Christentum gesehen, ich habe in vielen Gemeinden gesehen, in Orts, sogenannten Ortsgemeinde gesehen. Am Ende ist das Geld so wichtig für sie. Meine Güte, sie haben so viel Geld gesammelt. Ich meine nicht, dass individuelle Brüder und Schwestern nicht reich sein kann oder soll. Aber die Gemeinde, das Haus des lebendigen Gottes, ist kein Zentralbank oder keine deutsche Bank. Denn am Ende ging es nur um Geld. O Herr, das soll bei uns nicht passieren. Der Leib Christi darf nicht Reichtum sammeln auf dieser Welt. Weißt du, als Jesus versucht wurde von Satan da, der größte Versuch ist, schau mal, diesen Reichtum, Herrlichkeit der Welt schenke ich dir, gebe ich dir. Aber du sollst beugen, niederfallen und mich anbeten, ne? Niederfallen. Der Herr hat das nicht angenommen, natürlich nicht. Einerseits gehört ihm das alles natürlich. Er wusste das. Und andererseits, als ein Mensch, hat Gott ihm schon gesagt, er ist eingesetzt als Erbe über alles. So, was braucht er das? Ja, und sein Plan, der Plan Gottes, um uns zu erretten, ist ja gerade das Gegensatz von dem, was Satan angeboten hat. Er hat ja gerade alles gelassen und jetzt möchte dieser Kerl da, diese Schlange, diese dumme Schlange, möchte mir das alles geben. Was ist das? Wenn wir die gleiche Haltung haben mit dem Herrn, dann ist es eine Rettung für uns. Wie oft fragen wir dem Herrn, was soll ich mit diesem Reichtum, was du mir gegeben hast, anvertraut hast, tun für dein Reich? Was soll ich es machen? Gib mir Weisheit. Ich möchte eine kluge Knecht sein, kluge Sklave sein. Nicht ungerecht zu handeln wie der Kluge, wie der untreue Sklave. Aber was der Herr dort ihn gelobt hat, ist seine Weisheit. Aber das ist Weisheit nicht von oben. Aber er hat gewusst, was er umgehen sollte. Mit dem Geld seines Chefs, obwohl es war nicht gerecht, was er getan hat. Aber Er hatte gedacht, was soll ich tun? Was soll meine Zukunft sein? Wenn mein Chef mich rausschmeißt, dann habe ich gar nichts. Na? Okay, wenn der Herr zurückkommt, was hast du dann? Dann müssen wir weise sein. Herr, ich möchte mit Weisheit tun, was du mir anvertraut hast. Gib mir Weisheit. Was soll ich machen? Nicht einfach weggeben und dann machen die Pastoren reich. Nein. Sondern der Herr wird uns durch den Heiligen Geist die Weisheit von oben geben, was wir machen sollen, vernünftig. Freunde gewinnen. Was für Freunde? Okay. Und diese Freunde werden uns helfen, in das Himmelreich hineinzugehen. So, Geld zu haben, Mammon zu haben, bedeutet nicht, jetzt möchte ich alles wegwerfen. Nein, sondern es richtig in aller Weisheit von oben es benutzen, damit du eine Hütte hast im Himmelreich, wenn es kommt. Eine Hütte, gell? Kein Palast, ja? Aber wisst ihr, wie viele selbst Gläubige machen das. Und Jakobus hat gesehen, er hat sicherlich sehr viel gesehen unter dem Juden, denn Juden sind sehr reiche Leute. Aber sie benutzen diesen Reichtum nicht zum Guten, sondern zum Bösen. Ja. Schrecklich. Heute, schau mal, diese ganze Welt, die Eliten sind die Milliardäre, Trilliardäre. Was wollen sie machen mit ihrem Geld? Sie wollen über die Menschen herrschen. Sie wollen kaputt machen alles. Sie wollen sogar, ja, die Menschheit, die Zahl der Menschheit verkleinern, damit es einfacher für sie, über die Menschen zu herrschen. Da machen sie so viele komische Dinge. Und sie dienen dem Satan. Habsucht. Und daher warnt Jakobus uns. Jakobus warnt uns. Es ist nicht so geschrieben. Dann sagte er nicht, hat nicht Gott die Armen dieser Welt gewählt und nicht die Reichen? Und Paulus sagt auch, genauso wie Jakobus, schau mal unter euch, wie viele Reiche hat Gott gewählt? Sondern wie viele unter euch sind so reich? Nein, es sind viele arm. Und nicht viele, die weiße Sehen haben, also PhD, Doktor. Grad und Diplomarbeit. Nein, sondern wie viele, die nicht so weise sind, nicht so reich sind. Die hat Gott gewählt, um reich im Glauben zu sein. Reich im Glauben. Und so, diese Warnung an die Reichen ist sehr wichtig für uns alle. Denke nicht, das ist nur für Millionäre. Nein, obwohl du nicht ein Millionär bist, bist du auch reich. Nach deinem Standard bist du ein reicher Mann. Oder bist du gerade ein armer Mann? Ich sehe Peter da. Peter, bist du arm oder bist du reich? Ja, selig sind die arm sind, sagt der Herr. Und Matthäus sagte, selig sind, die im Geiste arm sind. So lass uns alle lernen, nicht so sehr zu halten in deinem Herzen, sondern lernen, das, was anvertraut ist, gut an uns. Ja, der Herr hat so viel uns gegeben. Jetzt, Herr, was soll ich machen mit dem, was du mir gegeben hast? Benütze es für das Reich Gottes. Benütze es für den Willen des Vaters. Du hast viel Gelegenheit, Gutes zu tun. Und wenn wir das nicht sehen, das ist nicht gut. Erinnere an Apostelgeschichte 2, habt ihr nicht Apostelgeschichte 2 gelesen? Was ist geschehen in Apostelgeschichte 2? Könnt ihr das lesen? Kapitel 2, vielleicht achten wir nicht sehr drauf, ja? Aber jetzt nach Jakobus Brief, da müssen wir daran ein bisschen denken. Ja, ja. Clemens.
Ja. Ab Vers 44 meinst du wahrscheinlich.
Richtig, oder? Ja, genau, ja. Ja, hast du recht.
Ja. Genau, Apostelgeschichte 2, 44. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Güter und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war.
Möge den Herrn.
Amen.
Und weiter, Kapitel 4, ja. Vers 32.
Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern ihm gehöre, sondern es war ihnen alles gemeinsam.
Wer hat das gelehrt? Petrus? Jakobus? Ist das eine Lehre, die sie praktizieren? Hat jemand das sie gezwungen? Nein, das war die Wirkung des Heiligen Geistes.
Amen.
Es muss wohl so gewesen sein, damals haben dort in Jerusalem, da gibt es oder gab es viele arme Leute, es auch gibt. Nicht nur reiche Leute, sondern arme Leute. Aber die Wirkung des Heiligen Geistes ist, das ist eine Befreiung. Ich kann es nicht erklären, okay? Es war für sie nicht mehr so wichtig. Wenn der Herr in unser Herzen wirkt, dann ist nichts wichtig. Nichts ist wichtig. Selbst das Wichtigste, was die Menschen festhalten, ist ihr Reichtum, ihr Besitztum. Aber der Herr hat sie befreit. Das bedeutet nicht, wir müssen jetzt in der Gemeinde das auch tun. Nein, das ist nur, das geht nicht. Und die Aposteln sicherlich haben alles ihnen zurückgegeben. Was soll Petrus machen? Sie sind kein Finanzminister dort. Dann müssen sie noch ein Accountant und alles da einstellen. Da müssen Sie Matthäus sagen, du hast ja viel mehr mit dem Geld damals zu tun. Also bitte, du bist dafür verantwortlich jetzt. Dann, wie kannst du das machen? Nein. Diese Praxis haben sie es nicht weitergemacht, weil es nicht eine Praxis, es ist eine Wirkung durch den Heiligen Geist. Zwinge niemandem, ihr Geld aufzugeben. Dann gibt es großes Problem in der Gemeinde. Nein. Ja, es ist das, was der Herr jedem gegeben hat. Und jeder ist verantwortlich. Jeder ist ein Haushalter. Aber ich möchte nur damit zeigen, dass wenn der Herr uns füllt und Herz berührt, dann nichts bindet unser Herz besonders Reichtum. Besonders Reichtum. Nein. So, der Herr muss uns retten. Jetzt, wenn wir alle diese Punkte da sehen, dann können wir Jakobus richtig verstehen, warum er die Reichen erwähnt hat und betont hat. In seiner Schrift. Warnung an die Reichen vor dem kommenden Gericht. Ja, Herr Jesus, dem schrecklichen Elend, das über sie kommt. Das heißt, wenn wir nicht gelernt haben, mit dem Reichtum gemäß dem Herrn gemäß dem Heiligen Geist umzugehen. So, wer Reichtum hat, der hat diese Verantwortung. Je reicher du bist, desto größer ist deine Verantwortung. Ja. Ja. Denke daran. Ihr Reichtum ist verfault, hat er gesagt, betrügerisch. Es betrügt vor allem dich. Und die Armen sollen lernen, nicht neidisch zu sein und nicht sagen, Herr, warum hast du mich so arm gemacht? Dann bist du genauso schlimm. Denke nicht, es sind die Reichen, die Geldgier. Geldgierig sind, nicht unbedingt. Nein. Und dass die Armen sind nicht geldgierig sind, ist auch nicht unbedingt. Deshalb gibt es so viele Diebe. Ja. So, ob wir arm sind oder reich sind, müssen wir alle lernen. Deshalb sagte im Kapitel 1 Jakobus, die arm sind, sollen sich rühmen auf ihre Hoheit. Aber die Reichen sollen was? Rühmen an ihrer Niedrigkeit. Du sollst nicht denken, ich bin so reich, also ich bin besser. Nein, sogar du sollst dich so halten, als ob du niedriger bist als ein armer Mann. Es ist umgekehrt. Das ist dann unsere Errettung. Wie der Herr gesagt hat, der Größte soll der Diener aller sein. Nicht denken, ich bin so hoch, oh, ich kann gut lehren, na und? Deshalb sagt Jakobus nicht, ihr alle soll Lehrer sein. Das Prinzip ist da. Das Prinzip ist da. Reichtum ist verfault, betrügerisch. Egal was für ein Reichtum. Der viel Lehren, Bibelwissen haben und denken sie sein etwas. Nein, am Ende ist es alles verdorben und nichtig. dann bekommen sie mehr Schläge am Ende. Der Mammon der Ungerechtigkeit. Ihr Gold und Silber, irdisches Gold und Silber wird verrostet sein. Ja. Denn das wahre Gold wollen wir vom Herrn kaufen. Ja, sagt der Herr in Laodicea da zu der Gemeinde. Ihr Rost wird ein Zeugnis gegen sie sein. Und er wird ihr Fleisch wie Feuer fressen. Herr Jesus. Dann Punkt 3 in der Outline: Schätze zusammen bedeutet, was? Gericht zu sammeln in den letzten Tagen, wenn wir es nicht richtig es benutzen. So, Herr Jesus, gib uns Weisheit. Wir Schätze sammeln. Was heißt sammeln? Sammeln bedeutet, du hast Überfluss und du tust diese Schätze in irgendwo, wo die Diebe nicht stehlen kann, oder? Das ist Sammeln. Überfluss. Du sammelst. Und je mehr du hast, desto mehr möchtest du sammeln. So sind die Menschen. Ja. So sind wir alle. Ja. So, erinnere, was Jakobus sagte. Schätze zu sammeln ist gleich Gericht zu sammeln. Also, denk nicht, oh, wir haben so viel Reichtum gesammelt. Ja, das bedeutet, du hast für dich selbst sehr schreckliche, sehr viel, noch mehr Gericht zu sammeln für dich. So. Oh, Herr Jesus. Am Ende dieses Zeitalters, alles wird zunichte. Der Herr ist mein Zeuge, ich bete oft, fast täglich. Zeige uns, zeige mir, was soll ich tun mit dem, was du mir gegeben hast? Wo ist der Bedarf? Was willst du, dass ich es tue? Ich möchte nicht, dass am Ende durch Inflation und durch Feuer und durch alles verschwunden. Dann wird der Herr sagen, ja. Und als es noch einen Wert hat, was hast du denn gemacht? Am Ende sagt die Sprüche, dein Geld wird was? Flügel wachsen. Was hast du jemals gesehen? Dass dein Dollar, dein Euro Flügel wachsen. Sie fliegen weg von dir. Und solange wir heute es haben, lasset uns Weisheit im Augen bekommen, zu sehen, Herr, wie kann ich das für dein Reich benutzen? Für deine Ökonomie fördern? Was soll ich es tun? Und so heißt es hier auch, Punkt C, auf der Erde zu schwelgen und in Genusssucht zu leben, bedeutet, sein Herz wie das Vieh am Tage der Schlachten zu mästen. Sie sind alle fett geworden. Weißt du, wenn ein Vieh fett geworden, gut genährt, dann ist es Zeit zu schlachten. Ist das nicht so? Ich bin kein Bauer, aber so ist es. Der Herr hat zu den Pharisäern gesagt, euer Herz ist fett geworden. Was bedeutet das? Das heißt, Zeit zum Schlacht zu bringen. Sie haben so viel gesammelt in ihrem Herzen, fett geworden. Am Ende haben sie keinen Platz mehr für den Herrn, keinen Platz mehr für Gott. Das soll bei uns nicht sein. Ich meine bitte nicht, und Jakobus meint ja auch nicht, wir müssen alle so arm sein. Gell? Homeless people. Gell? Nein, 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 nein. Das wird dann keine Ehre für Gott, wenn wir alle also nur auf der Straße schlafen. Gell? Das ist keine Ehre für Gott. Aber es ist wunderbar, der Herr gibt uns alles, was wir brauchen heute. Aber wir sollen nicht Habgier haben und wir wollen noch mehr und noch mehr. Lerne. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Denn die Zeit ist jetzt sehr kurz. Und wir haben alle auch heute Morgen gehört von den Brüdern bestimmt die Ermutigung an diejenigen, die durch Prüfungen gehen, bis zum Kommen des Herrn geduldig zu sein. Ja, lob den Herrn. Geld zu haben, ist auch eine Prüfung für dich. Nicht zu haben, ist auch eine Prüfung. Aber ich möchte gerne euch fragen, welche Prüfung ist größer? Nichts zu haben oder viel zu haben? Patrick, was meinst du?
I think that to have a lot is a big approach.
Test, right.
Test, yeah.
Right. You are right. You are right. Deshalb hat der Herr uns gezeigt, gell? Der Herr schaut, oh, wer gibt was, hat der Herr gezeigt. Und diese arme Frau da, die nichts hat, sie hat nur einen Groschen gehabt und hat diesen Groschen gegeben. Aber die Pharisäer, die so reich hat, die sagt, oh, schau mal, ich habe so viel gegeben. Und hat der Herr selbst hat gefragt, was meint ihr? Wer hat mehr gegeben? Ja, natürlich, ich würde sagen, der, guck mal, der hat also $10,000 gegeben. Und diese hat nur 50 Cent gegeben. So, wer hat mehr gegeben? Was hat der Herr gesagt? Diese arme Frau hat alles, was sie hat, gegeben. Es geht nicht um die Menge, es geht um das Herz.
Amen.
Es geht um das Herz. Reichtum ist eine große Versuchung von Satan. Aber es zu haben, ist auch eine Prüfung. Kann auch ein Segen sein für dich. Es kommt darauf an, wie du mit Mammon der Ungerechtigkeit umgehst. Amen, Brüder. Nicht einverstanden?
Amen.
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 So, sage nicht, oh, Jakobus möchte ich nicht mehr lesen, der ist gegen mich, weil ich ein reicher Mann bin. Nein, Jakobus meint es nicht so. Der Herr auch nicht für den Herrn. Als dieser junge Mann weggegangen ist, der so reich war, hat der Herr zu dem Jungen Er sagt, wie schwierig es ist für einen reichen Mann in das Himmelreich hineinzugehen. Sogar einfacher für einen Kamel in das Nadelohr hineinzugehen. Dann fragen dann die Jünger, Herr, wer kann dann gerettet werden? Wenn wir alle reich in einem gewissen Sinn. Wenn Petrus das sagte und alle diese sogenannten arme Junge des Herrn was gesagt, wer dann kann gerettet werden? Das ist auch sie haben Probleme. Der Herr sagte, niemand. Nein, nein, so hat er nicht gesagt. Bei den Menschen sagte er, es ist nicht möglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch die Reichen können hineingehen. Denke nicht, dass du hinein in das Reich Gottes gehst, nur weil du arm bist. Ich bin nicht sicher, ob arm zu sein ohne weiteres. Es ist ein Eingangsticket in das Himmelreich. Nein. Nein. Wir müssen alle den Herrn gewinnen. Dann müssen wir auf den Herrn warten, wie ein Ackermann. Lob den Herrn, ihr habt heute Morgen gehört, ein Ackermann. Ein Ackermann ist sicherlich kein reicher Mann, okay. Wenn ich reich bin, dann möchte ich nicht ein Ackermann sein. Ich lasse die Menschen kommen lassen und lass sie an dem Acker arbeiten. Es ist harte Arbeit. Ja. Ein Ackermann. Paulus sagt auch, wir sind Gottes Ackerfeld. Und die Aposteln sind Ackermann. Sie pflanzen, Apollos gießt. Apollos war auch ein Ackermann. Und unser Herz ist der Boden. Aber wenn das Herz so viel für den Reichtum ist, dann am Ende wächst gar nicht auf dem Acker. Ja. Ich habe noch nicht gesehen, dass Geld und Gold wächst auf dem Acker, auf diesem Geldbaum, Geldbäume, von denen dieser Mann da gesagt hat. Habe ich noch keinen Baum gesehen, der Geld hervorbringt. Und daher in der theologischen Seminaren da eine wichtige Kurse ist, wie man zu Geld kommt. So einen Kurs hat er nicht gegeben, sicherlich. Nicht zu seinen Jüngern. Wir sind Ackermann. Und ein Ackermann braucht den Segen vom Himmel. Früh und spät Regen. Ja, wenn es nicht regnet, gibt es kein Wasser. Denke nicht, dass der Regen kommt von den Bergen. Nein, es kommt von dem Schnee. Und Schnee kommt von oben. Es kommt von oben nach unten. Das bedeutet im Gemeindeleben unsere Arbeit heute für das Reich Gottes. Wir brauchen den Segen von oben. Denke nicht, wir tun nur Arbeit von den Herrn ohne den Segen. Heute Morgen, bevor ich zu euch komme, Gemeinschaft zu haben, ich habe dem Vater gesagt, wenn es nicht regnet, dann habe ich kein Wasser. Wie können wir dienen ohne Regen von oben, ohne den Segen? Sei es früh oder spät. Ja. Wir sind abhängig von ihm. nicht von deiner Fähigkeit, nicht vom Bibelwissen, nicht von Internet, selbst nicht von der Bibel, sondern von oben. Viele lesen die Bibel, sind alle so trocken. Haben wir das nicht erfahren? Oft, manchmal ist unsere Versammlung trocken. Wir brauchen Regen. Regen kommt von oben. Frisch Regen. Nicht Wasser in die Garage. Ja, vielleicht im Notfall, ja, vielleicht. Wenn es monatelang nicht mehr regnet, dass man mal so Wasser sparen am Ende. Sieht man, es ist alles so trocken. Aber im Hause des Herrn brauchen wir nicht Wasser zu sparen. Ich sage, das Wasser des Lebens. Brauchst du nicht zu sparen. Du musst trinken. Aus unserem Innersten wird fließen. Amen. Dauern fließen. Wasser des Lebens. Für denen, die glauben. Und das, was du trinkst, wird zu einem Brunnen werden, die zu ewigem Leben quillt. Ist das nicht wahr? Oder ist das nicht deine Erfahrung? Ich möchte nicht nur reden, ich möchte, dass Wasser rausfließt. Herr, dein Wasser des Lebens muss rauskommen. Wir brauchen alle Regen. Wasser von oben, Wasser von dem innersten Sein, es muss heraus. Ja. Und wir müssen geduldig sein, befestigen in unserem Herzen. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten. Erinnere, was Sprüche gesagt hat. Du musst dein Herz bewahren, denn aus dem Herzen, es ist die Ausgänge des was? Des Lebens. Wenn das Herz blockiert wird, dann ist egal, ob deine Botschaft gut ist oder nicht, fließt nichts raus. Wenn die Wasserleitung blockiert ist, dann ob die Quelle so reich ist, dann komm nicht in dein Haus hinein, weil es blockiert ist. Hab Acht auf dein Herz. Ein reines Herz ist wichtig. Ja, ich hoffe, dass alle Ausgänge des Herzens, sei es unser Wille, es darf nicht so verstockt sein. Ja? Dann ist es blockiert, wenn es verstockt ist. Oder unsere Emotion, unser Gefühl, da wir waren böse gegen die Heiligen, dann fließt nichts raus, ich sage dir. Wie kann es herausfließen in der Versammlung, wenn ich immer noch was gegen den Bruder, der gegenüber mir steht oder sitzt? Da meinen Sie, das Wasser wird rausfließen. Oder wenn meine Gedanken nicht frei ist, dann sitze ich dort und denke an mein Konto oder an der Inflation oder was geschieht jetzt? Oh meine Güte, Benzin ist jetzt so teuer und ach nein, jetzt also kann ich nichts mehr kaufen, gibt es in einem Laden nichts und ist alles leer. Oh, wenn du sitzt in der Versammlung und denkst so, dann fließt nichts raus, ist blockiert. Dann denkst du an Pandemic oder oh, Virus kommt, Omikron. Dann ist ein Omikron, nicht oh Herr Jesus, es ist Omikron. Omikron? Ich denke gar nicht an Omikron, es ist Omikron. Ich sage, oh, die Moron, komm, die Moron. Nein, wir denken an den Herrn, Halleluja, weil der Herr so nah jetzt kommt. Und dann denkst du an Omikron. Nein, der Herr ist nahe, weißt du nicht? So, wenn der Herr so nah ist, was denkst du in deinem Kopf? Was willst du noch viel haben? Dann musst du am Ackerfeld noch fleißiger arbeiten, okay? Amen. Herr Jesus. Das Kommen des Herrn ist nahe. Nein, Jakobus, du irrst dich. Es brauchen noch 2000 Jahre. Was meinst du, ist es nahe? Du musst Buße tun, Jakobus. Du hast falsch geschrieben. Du musst schreiben, der Herr wird irgendwann mal kommen. Und er hat gesagt sogar, er wird lange Zeit noch warten, bis er zurückkommt. Na? Wenn das in deinem Herzen ist, dann hast du ein böses Herz, wie der Herr gesagt hat. Dann kommt er schon. Und da haben wir Probleme. Nein, alle haben gesagt, Hebräerbrief hat gesagt, nur eine kleine Weile. Und Paulus sagt auch, der Herr kommt bald. Maranatha, Maranatha. Ich habe meine Tücher da oben geschrieben. Ja, jemand hat ein wunderbares Holzstück da gemacht mit goldenen Worten. Da Maranatha, dann denke ich jeden Tag, wenn ich das sehe, der Herr ist nahe. Nahe, wirklich? Wie nah? Vor der Tür, das ist richtig. Das hängt bei meiner Tür. Maranatha. Der Herr ist nahe und ich möchte euch sagen, jetzt, der Herr ist wirklich nahe. Deshalb murren nicht gegeneinander, kein Murren, Brüder. Ich möchte nicht murren. Herr, ich will lernen, nicht zu murren. Ich möchte loben. Ich möchte dem Vater danken. Ich möchte ihm die Ehre geben. Aus meinem Munde soll Lob alle Zeit kontinuierlich kommen, sagt Hebräer 13. Und nicht nur leere Lob, sondern ein Kalb muss herauskommen. Ein Lamm muss herauskommen aus meinem Munde. Ein Opfer muss herauskommen. Aus meinem Munde, nicht murren, nicht klagen, nicht Kritik, nicht böse Worte. Meine Güte, was steckt in unserem Herzen? Aus der Fülle des Herzens geht es dem Mund über. So, was kommt aus unserem Munde, zeigt, was in unserem Herzen ist. Damit ihr nicht gerichtet werden, denn siehe, der Richter, der kommt noch, okay, das macht nicht, gib uns noch Zeit, er wird noch lang nicht kommen. Ne? Nein, er steht vor der Tür, meinst du? Der Herr ist nahe und der Richter steht vor der Tür. Ist das in deinem Herzen oder nicht? Es ist gesund, wenn du so denkst. Wenn du aber denkst, nein, der Richter, ich habe noch Zeit, das mach nicht, dann ist es nicht gut für dich. Dann wirst du die Zeit nicht benutzen, um vorzubereiten für seine Wiederkunft, sondern du wirst dann die Zeit benutzen für dich selbst, um dies noch das zu tun und dann noch Ärger zu machen, noch weiter zu streiten und nicht behandeln lassen, weil du denkst, du hast noch Zeit. Ich glaube nicht, dass Jakobus so sich verhält, weil er denkt alle Zeit, oh, der Richter steht vor der Tür. Und doch, ja, preisselig sind diejenigen, die ausgeharrt haben. Wir müssen ausharren. Die Zeit gut benutzen, den Herrn zu gewinnen. Denn der Herr ist barmherzig und voller Mitleid. Weißt du, deshalb sagte Petrus, er hat noch ein bisschen gezögert, Nicht, weil er so gerne da oben bleibt und hat uns vergessen. Schöne Engel da oben, na, kein Problem, die Engel sind alle so gehorsam und alle sagen Tag und Nacht heilig, heilig, heilig und singen bestimmt und loben. Und das ist so wunderbar, da hat der Herr uns vergessen. Nein. Der Herr hat gezögert, weil er uns noch Chance geben möchte. Oder wollt ihr lieber, dass er morgen kommt? Wenn der Herr morgen erscheint, dann bist du bereit. Wer ist denn bereit? Der Herr ist sehr barmherzig und voller Mitleid. Deshalb hat er uns noch ein paar Jahre gegeben. Aber nicht mal. Und deshalb gab es noch eine Warnung am Ende, hier in diesem kleinen Abschnitt. Seid nicht krumm, schwör nicht, seid gerade, lasst euer Ja ein Ja sein, euer Nein ein Nein sein, seid nicht doppelherzig, seid nicht Doppelseele, sondern seid ehrlich, gerecht, voller Liebe. Sage die Wahrheit und seid nicht böse. Solange du die Wahrheit sagst, wenn die anderen nicht annehmen will, das ist ihre Sache, das ist ihre Verantwortung, nicht mehr deine. Denn du bist nicht der Herr, du brauchst nicht böse zu sein. Wer die Wahrheit nicht hört, der verleugnet dich nicht, sondern der verleugnet der, der die Wahrheit ist, nämlich Gott. Und wer annimmt, der nimmt dich nicht an, sondern sagt der Herr, er nimmt den Herrn an, so sei nicht so stolz. Oh ja, siehst du, ich habe dir geholfen. Nein, es ist Gott. Wir sind ja nur Sklaven. So, wenn jemand mich schimpft und wirft die Schuld auf mich, warum muss ich böse sein? Weißt du, wie der Samuel, der war so böse. Die Leute, das Volk möchte gerne einen König haben, wie jede Nation. Und sie wollte nicht, dass Gott ihr König sei. Dann ist der Samuel zu Gott gekommen. Und Gott hat zu ihm gesagt, warum bist du böse? Sie haben ja dich nicht abgelenkt, sie haben mich abgelenkt und du bist böse. Oder möchtest du vielleicht König sein? Oder denkst du, du bist der Vertreter des Königs, ja? Deshalb bist du böse. Nein, warum sollen wir böse sein, wenn jemand die Wahrheit nicht annehmen will? Wir reden, was der Herr sagt. Und wenn jemand nicht will, das ist zwischen ihm und dem Herrn. Ich kann nichts machen. Deshalb sagt Jakobus, ein Wort der Weisheit. Unser Zorn errichtet nicht die Gerechtigkeit Gottes. Warum bist du böse? Du bist ja nicht der Herr, du bist ja nicht der Richter. Deshalb lernen wir, lass euer Ja, Ja sein, Nein, Nein sein, damit ihr nicht unter das Gericht fallt. Wenn du richtest, dann fällst du gleich unter das Gericht als Erste, denn der Herr wird sagen, und wer hat dich als Richter eingesetzt? Zeit ist um. Ihr weißt ja alles, wie wichtig das Gebet ist. Ich brauche nicht drüber zu reden, okay? Ihr lest es selber.